geschenkt. Jedes Wochenende bekomme ich immer Angebote, dass mir jemand was schenken will. Schriftlich, auch dieses Wochenende wieder, im Briefkasten. Da ist ein Auto Dörke, die schenken mir 6.000 Euro, wenn ich ein neues Auto kaufe. Oder ein ganz nettes Möbelhaus hier in unserer Nähe, die schenken einem die halbe Küche, wenn man denn eine kauft. Vielleicht kennt ihr das auch, ganz viele Dinge, die wir geschenkt bekommen sollen. Aber was ist das Motiv dabei? Warum macht jemand sowas? Ich meine, der Fisch, der denkt auch, der Angler meint es nur gut mit ihm, der ihm den Wurm da ins Wasser lässt, bis er reingebissen hat und den Haken gespürt hat. Und so denken viele Menschen, wo ist denn der Haken, wenn ich was geschenkt bekomme? Und tatsächlich ist es ja auch so, dass bei den vielen Angeboten, die wir so in den Wochenendzeitungen kriegen, es normalerweise um den Profit desjenigen geht, der uns dieses Angebot macht. Also ich habe es, glaube ich, ganz selten erlebt, dass jemand da was anbietet aus reiner Nächstenliebe, sondern er hat irgendeinen Vorteil davon. So ist es ja nicht verwunderlich, dass Menschen sich denken, wo ist der Haken, wenn ich was geschenkt bekommen soll? Wo ist der Haken, wenn es da eine Eintrittskarte in den Himmel gibt? Das Problem ist aber nicht neu. Das war schon vor ein paar tausend Jahren so. Wir lesen in der Bibel eine Begebenheit, dass zwei Leute in den Tempel kamen. Und der eine, der kam da rein und sagte so, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und der andere, der kam da rein und sagte, oh, danke Gott, dass ich nicht bin wie der, dass ich viel besser bin und so weiter. Ja? Ich habe richtig was getan und geleistet, damit ich mir das verdient habe. Das ist so ein Trugschluss, dem wir Menschen da gerne aufsitzen. Wir könnten ja etwas leisten, etwas tun, uns irgendwie diese Punkte doch verdienen. Und was daraus resultiert, das nennt man im Allgemeinen Religion. Religion ist der Versuch des Menschen, Gott zu gefallen, irgendetwas zu tun, etwas zu leisten, einen Punkt zu bekommen und noch einen Punkt zu sammeln. Und irgendwann habe ich so viele Punkte gesammelt, dass ich es geschafft habe, ich habe die 40.000 beisammen und dann komme ich vor Gott und sage, schau, ich habe ein Anrecht auf den Himmel, weil ich bin so gut. Ich glaube, das Anspiel gerade hat es so ein bisschen deutlich gemacht, dass das nicht der Weg ist und dass das auch tatsächlich real bei Gott nicht möglich ist. Die Bibel sagt, dass alle Menschen Sünder sind und da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da bin sogar ich eingeschlossen, wobei ich manchmal denke, Mensch, ich gebe mir so eine Mühe, bin so ein guter Mensch, aber auch ich bin damit eingeschlossen. Jeder von uns ist da in der Situation, dass er von sich aus nichts vorweisen kann oder nichts vorzuweisen hat. Die Rettung durch Leistung, die funktioniert nicht. Aber ich glaube, ein größerer Teil unserer Gesellschaft heutzutage denkt, es ist gar keine Rettung notwendig. Rettung notwendig. Notwendig, da steckt ja dieses Wort drin, eine Not zu wenden. Wenn ich aber keine Not habe, dann braucht die auch nicht gewendet werden. Und dann brauche ich natürlich auch keinen Retter oder keinen, der mir da irgendwie dabei hilft. Das ist die Situation, die so mein Leben vor 26, 27 Jahren beschrieben hat. Mir ging es gut. Und dann kam meine Frau daher und erzählte mir, als nachdem sie in einer Gemeinde in Würzburg zum Glauben gekommen ist und Jesus Christus persönlich als ihren Erlöser angenommen hat, sagte sie, Johannes, du brauchst Jesus. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich brauche Jesus nicht, weil ich habe keine Not, die er wenden müsste. Mir ging es ja gut. Ja, ich war gesund, ich war ein junger Mann. Ich hatte Auto, Motorrad und was ein junger Mann sonst noch alles so braucht. Ich war verheiratet, war alles wunderbar. wozu sollte ich Jesus brauchen, der jetzt irgendeine Not wendet? Ich möchte euch ein paar Jahre, Jahrzehnte mit zurücknehmen, in das Jahr 1912, in den April. Jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich das richtige Datum habe. Das war der 14. April. Der 14. April 1912. Da waren etwas über 2200 Menschen zusammen. Die waren auf einem Schiff. Die waren unterwegs nach Amerika, nach New York. Dieses Schiff hieß Titanic. Und in dieser Nacht, gegen 23 Uhr, da geschah etwas. Da rumste es nämlich auf einmal richtig dolle, weil dieses Schiff, die Titanic, einen Eisberg gestriffen hat. Es waren zuvor eine ganze Reihe von Warnungen ausgegeben worden von anderen Schiffen, dass in diesem Gebiet Eisberge gesichtet wurden. Aber der Kapitän der Titanic, er hatte auch vor Beginn der Fahrt einen Spruch gesagt, den ich als sehr, sehr provokant empfinde. Er hat nämlich gesagt, selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Und der hat diese Warnungen weitestgehend missachtet. Sie sind mit hoher Geschwindigkeit weitergefahren durch die Nacht. Möglicherweise haben die Matrosen, die da die Aufsicht hatten, auch Ausschau zu halten, ja, haben die vielleicht ein bisschen gepennt oder keine Ahnung, was da war. Auf alle Fälle tauchte wie aus dem Nichts ein paar hundert Meter vor ihnen ein riesiger Eisberg auf. Und sie hatten keine Chance mehr, das Schiff drumherum zu manövrieren und schrammten an diesem Eisberg entlang. Es war natürlich erstmal ein Schreck da, aber der Kapitän und auch wohl die restliche Mannschaft schauten nach und sagten, ja, also es ist nicht viel, da vorne kommt ein klein bisschen Wasser rein in einen von diesen Abteilen. Aber selbst wenn zwei oder drei Abteile voll laufen würden, würde das Schiff nicht sinken. Und so spielte eine Stunde nach dem Unglück noch die Kapelle lustige Ragtime-Musik. Als die ersten dann merkten, dass das Schiff sich langsam begann zu neigen, da wurden dann die Rettungsboote ins Wasser gelassen. Und ich habe nachgelesen, die ersten Rettungsboote, die ins Wasser gelassen wurden, da mussten die Leute überredet werden, dass sie doch bitte in die Boote einsteigen mögen. Es ist eine Notsituation und sie brauchen Rettung. Aber es wollte eigentlich keiner in die Rettungsboote rein, weil tatsächlich die Menschen oder viele der Menschen sich auf der Titanic, die ja unsinkbar war, sicherer fühlten. Und so sind die ersten Rettungsboote nur teilweise halb besetzt losgefahren. Dann muss man wissen, die Vorschriften der damaligen Zeit waren so, dass nicht für alle Passagiere Rettungsboot, also ein Rettungsplatz da sein musste. Es waren 2200 Personen an Bord und die Rettungsboote damals, die reichten für 1100 Leute, die Hälfte. Die ersten fuhren nur teilbesetzt los und irgendwann merkte man auf einmal, oh, das geht immer weiter runter. Und dann brach eine gewisse Panik aus und jeder wollte dann in so ein Rettungsboot. Aber dann war es für viele zu spät. Ihr kennt vielleicht die Zahlen, ungefähr 700 Personen überlebten von den 2200, die an Bord waren. In gewisser Weise umschreibt das auch unser Leben. Wie oft gehen wir durchs Leben und fühlen uns so sicher, unsinkbar, mir wird nichts passieren. Und voller Stolz und Arroganz schaut man so der Zukunft entgegen, mich wird's nicht treffen. Ich war mit meiner Frau vor wenigen Wochen auf einer Beerdigung von einem jungen Mann, ein Familienvater, ich glaube 35 Jahre oder sowas alt, der ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. An einem Samstag beim Beachvolleyballturnier wurde er von einer Wespe in die Lippe gestochen, hat einen allergischen Schock erlitten und innerhalb einer Stunde war er tot. Wir kennen die Eltern gut, die waren fassungslos, also die Schwiegereltern. Sie sagten, es sollte eigentlich nur ein schöner Tag werden im Schwimmbad mit anderen und am Abend ist unser Schwiegersohn tot. Keiner von uns weiß, wann dieser Eisberg in unserem Leben plötzlich auftaucht, der unser Ende bedeutet. Aber Gott möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Im 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wir haben heute Morgen so gesungen im Lobpreis und mir geht es manchmal so, wenn ich im Lobpreis stehe und die Augen zu habe, dass ich mir so dieses einfach vorstelle in meinen Gedanken, in meinem Geist, diese Realität, die wir hier mit unseren natürlichen Augen normalerweise nicht sehen. Aber Gottes Wort sagt, das ist realer als das, was wir hier anfassen können. Alles hier wird eines Tages vergehen. Aber Gott ist ewig und sein Reich ist ein ewiges Reich. Und jeder von uns ist eingeladen in dieses Reich und diesen Tisch sozusagen erfolgreich zu passieren mit einer Eintrittskarte. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Die Eintrittskarte in die Ewigkeit. Jesus sagt mal, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wie nehme ich diese Eintrittskarte an? Das sind eigentlich drei ganz einfache Punkte. Das erste ist das Bekennen. Bekennen, dass ich Schuld und Sünde in meinem Leben habe. Das war für mich der schwierigste Schritt. Der hört sich so einfach an. Als meine Frau mich dann vor eben 26 Jahren mitgenommen hat, mal in Gottesdienst, da konnte man nach vorne gehen und sein Leben Jesus Christus anvertrauen. Und ich saß da auf meinem Stuhl wie angewurzelt und habe gedacht, nee, ich habe nichts zu bekennen. Und ich habe mir selber alles gut geredet, was das so in meinem Leben war. Die falschen Steuererklärungen. Ich hatte Versicherungsbetrug begangen, ein Motorrad als gestohlen gemeldet, das gar nicht gestohlen war. Und lauter solche Dinge. Das habe ich mir alles gut geredet. Ach, mach doch jeder mal, ist doch nicht so schlimm. Und die Versicherung hat eh genug Geld. Und ich merkte, wie innerlich so eine Stimme rief, Johannes, du bist gemeint. Komm zu mir. Ich habe die Schuld und die Sünde für dich bezahlt. Aber du musst es annehmen und zu mir kommen. Und so saß ich auf meinem Platz und merkte, wie ich hin und her gerissen bin. Das war für mich der schwierigste Moment, dieser erste Schritt, Schuld und Sünde einzugestehen. Der zweite Schritt ist um Vergebung bitten. Jesus sagt, dass wir zu ihm kommen dürfen. Und wenn wir ihn um Vergebung unserer Sünde und Schuld bitten, dann ist er treu und gerecht, dass er uns das abnimmt, uns freispricht. Und das dritte ist annehmen. Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen und sagen, ja Jesus, ich beuge meine Knie jetzt vor dir. Die Bibel sagt, eines Tages wird jedes Knie auf der Erde und unter der Erde, im Himmel und überall wird sich beugen vor dem Namen Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass jeder bei ihm sein wird. Nur jeder wird sehen, tatsächlich, er ist der Herr. Aber wenn wir heute, wo wir auf dieser Erde leben und die freie Wahl und Möglichkeit haben, es über unseren Stolz bringen, unsere Knie vor Jesus Christus zu beugen und ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen, dann ist er derjenige, der an dieser Stelle für uns eintritt. Ich habe mal so ein schönes Beispiel gehört, das war so ähnlich, wo jemand vor dem Richterstuhl sozusagen Christi stand, also vor dem Richterstuhl Gottes stand und dann der Gottvater als Richter sagte, und warum soll ich dich nun reinlassen? Und derjenige hatte auch nichts vorzuweisen. Und dann kam Jesus und sagte: Vater, er hat diese Sünde und Schuld tatsächlich in seinem Leben getan. Aber er hat sie mir gegeben. Er hat darauf vertraut, dass ich an seiner Stelle das bezahlt habe. Und darum, Vater, ich habe es bezahlt, bitte ich für ihn, lass ihn durch. Und das glaube ich aus tiefstem Herzen, dass das die Wahrheit und die Realität ist, die wir alle eines Tages erleben werden. Und ich wünsche und hoffe und bete für jeden von euch, dass ihr dann diesen Stellvertreter habt. Wenn ihr da sitzt, der kommt und sagt: Vater, er hat sein Leben in meine Hände gelegt. Und hier sind die Wundmale. Ich habe den Preis bezahlt. Alle Schuld ist bezahlt. Darum lass ihn durch. Ihr vier Täuflinge, ihr habt das in eurem Leben vollzogen. Ihr habt gesagt, Jesus Christus soll mein Herr und Erlöser sein. Und das ist eine ganz persönliche und private Sache. Das kann man mit anderen tun, aber man kann das auch für sich alleine im stillen Kämmerchen tun. Die Bibel spricht immer davon, wer gläubig und getauft worden ist. Und dieses Gläubigwerden ist diese ganz private, intime Sache. Und dieses Taufen, das ist dann eine öffentliche Sache. Damit bekenne ich meinen Glauben vor anderen Menschen und vor der Welt. Wir lesen in der Bibel, als der Petrus nach Pfingsten gepredigt hat, dass an einem Tag 3000 Menschen gläubig wurden und getauft worden sind. Das war Hand in Hand, das gehörte zusammen. Sie haben gesagt, ja, ich möchte dieses Erlösungswerk annehmen und ich möchte mich auch taufen lassen. Und so an einem Tag waren es 3000. Ich weiß gar nicht, wie die das logistisch gemacht haben. Ja, also wenn ich mir das vorstelle, ne, hier wäre die ganze Wiese voll. Also 3000 Leute und die getauft wurden. Ja, also da waren ja dann noch viel mehr da, weil ich gehe davon aus, dass manch einer sich auch nicht hat taufen lassen. Aber ihr habt euch entschieden, euch taufen zu lassen. Und ich möchte da einen Vers noch aus der Bibel vorlesen, aus dem Römer 6, Vers 4 bis 5. Da heißt es: So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wenn wir tauchen wir euch gleich unter Wasser. Daher kommt ja auch das Wort Baptizio, ist ja tauchen oder untertauchen. Also wir tauchen euch einmal unter Wasser. Und das ist symbolisch dieses verbunden sein mit dem Tod Jesu, unter Wasser getaucht und dann aus dem Wasser wieder rauf und ihr seid verwachsen mit seiner Auferstehung zu einem neuen Leben in Christus Jesus.